Liebe Gemeinde, der Predigttext ist heute etwas länger. Schlagt bitte eure Bibeln auf. Im 5. Buch Mose, Kapitel 1, ich lese uns die Verse 5 bis 46 vor. Fünfte Buch Mose, Kapitel 1, Vers 5 bis 46. Auf der anderen Seite des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, und er sprach: Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach: Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn in der Arava, im Bergland und in der Schefela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt es in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Ich aber sprach zu euch in jener Zeit und sagte: Ich kann euch nicht allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch gemehrt, und siehe, ihr seid heute so zahlreich wie die Sterne des Himmels. Der Herr, der Gott eurer Väter, mache euch noch viel tausendmal zahlreicher, als ihr seid, und segne euch, wie er euch verheißen hat. Wie kann ich aber allein eure Bürde, eure Last und eure Streitigkeiten tragen? Nehmt euch weise, verständige und erfahrene Männer aus euren Stämmen, damit ich sie als Häupter über euch setze. Und ihr habt mir geantwortet und gesprochen: Das ist eine gute Sache, von der du sagst, dass du sie tun willst. Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte sie zu Oberhäuptern über euch, zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 und zu Obersten über 50 und zu Obersten über 10 und als Vorsteher für eure Stämme. Und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach: Hört eure Brüder an und richtet Recht zwischen einem Mann und seinem Bruder oder dem Fremden bei ihm. Im Gericht soll es kein Ansehen der Person geben, sondern ihr sollt den Geringen anhören wie den Großen und euch vor niemand scheuen, denn das Gericht steht bei Gott. Die Sache aber, die zu schwer für euch ist, die tragt an mich heran, dass ich sie höre. So gebot ich euch zu jener Zeit alles, was ihr tun solltet. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große, schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Da sprach ich zu euch: Ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht: Lasst uns Männer vor uns her senden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen, und die Städte, in die wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen, und ich nahm von euch 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf, und sie kamen bis in das Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen: Das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn eures Gottes, und ihr murrtet in euren Zelten und spracht: Weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten: Das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind groß und bis in den Himmel befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks dort gesehen. Das waren also irgendwelche riesigen Leute. Ich aber sprach zu euch: entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging, auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke. Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach: Keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, der soll es sehen. Und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Auch über mich wurde der Herr zornig um euretwillen und sprach: Auch du sollst nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, der soll hineinkommen, ihn sollst du stärken, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden müssten, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie sollen hineinkommen. Ihnen will ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste, auf dem Weg zum Roten Meer. Da antwortetet ihr und sprach zu mir: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Und ihr alle habt eure Kriegswaffen umgürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Aber der Herr sprach zu mir: Sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. Das sagte ich euch, aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn und wart vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Da rückten die Amoriter aus, die auf jenem Bergland wohnten, euch entgegen, und sie jagten euch, wie es die Bienen tun, und zersprengten euch in Seir bis nach Horma. Da kehrtet ihr wieder um und weintet vor dem Herrn. Aber der Herr wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch. So bliebt ihr in Kadesh eine lange Zeit, so lange, wie ihr dort bleiben musstet. Himmlischer Vater, wir bitten dich nun, gib mir die rechten Worte, dieses Wort zu verkünden und zu erklären und uns allen das Verständnis dafür. Wirke du mit diesem Wort in unseren Herzen. Amen. Das fünfte Buch Mose, in dem wir das letzte Mal in der letzten Predigt dazu die Einleitung gehört haben, das habe ich euch da schon gesagt, das beginnt mit einem historischen Bericht. Und dieser Bericht bildet eine Art Vorspann, eine Vorbereitung für das Gesetz, was dann folgt. Und Gott macht darin deutlich, warum wir das Gesetz so dringend brauchen und vor allem, warum wir Gott vertrauen können, warum wir seinen Geboten vertrauen können und deshalb auch ihnen gehorsam sein sollen. Gott zeigt uns, dass er es gut mit uns meint, dass er seine Verheißungen an sein Volk erfüllen will und erfüllen kann. Er zeigt uns, dass diese Gesetze gut für uns sind. Er zeigt uns aber auch unser Versagen, ihm zu vertrauen. Und das ist ganz wichtig für uns. Wir müssen uns selbst erkennen. Wie zeigt sich bei uns, vielleicht in kleinen Ansätzen, vielleicht auch schon mehr, unser Kleinglaube oder Unglaube, unsere Rebellion, obwohl wir doch gläubig sind. Obwohl wir doch von uns sagen und bekennen, wir glauben an Gott und an Jesus und an das Evangelium. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Und Gott gab dem Volk Israel damals so viel überwältigende Gründe, warum sie ihm vertrauen konnten. Und darum habe ich das so genannt, dass es tatsächlich sehr dumm, sehr töricht war, ihm nicht zu vertrauen, ihm nicht zu gehorchen. Der erste Grund war natürlich die Rettung aus der Sklaverei. Gott führte sein Volk mit großen Machterweisen aus Ägypten. Dann das zweite, Gott gab dem Volk sein Wort. Er offenbarte sich seinem Volk. Das hat es so in dieser Weise noch nie gegeben. Aber nicht bloß das, sondern Gott, indem Gott dem Volk sein Wort gab, sagte er ihnen, ich will euch zu meinem Volk machen. Ich möchte mit euch einen Bund schließen. Und dann das dritte, der dritte gute Grund, Gott zu vertrauen, war, dass Gott dem Volk eine Struktur, eine Führung gab. Die war ganz wichtig, um das Gesetz, was Gott dem Volk gegeben hat, dann auch im Volk umzusetzen. Wir haben hier in dem Bericht davon gehört, Verse 9 bis 18. Und in diesem Bericht steckte noch ein weiterer großer Segen. Vierter Grund, warum das Volk Gott vertrauen konnte. Gott machte das Volk zahlreich und stark. Ja, wie geht das los? Vers 9. Ich aber sprach zu euch in jener Zeit und sagte, ich kann euch nicht allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch gemehrt und siehe, ihr seid heute so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Also sie waren kein kleiner Familienclan mehr, der so hin und her geschubst werden konnte von den Königen der Länder. Sie waren eine Macht. Aber das Wichtigste für ihre Reise zu dem neuen Wohnort war, und das ist der fünfte gute Grund, Gott zu vertrauen, das war, dass Gott dem Volk ein Land verheißen hat und geschenkt hat, gegeben hat. Ein herrliches Land, ein Land, in dem Milch und Honig floss. Und es war nicht nur so, dass Gott gesagt hat, da ist dieses Land und ich verheiße euch dieses Land, sondern durch die Kundschaft und den Bericht kam noch die Bestätigung dazu. Gott hatte nicht zu viel versprochen, denn sie nahmen von den Früchten des Landes im Vers 25 mit sich und brachten sie herab und sie berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Also ihnen ging es nicht so wie Abraham, den Gott einfach gesagt hat, jetzt geh mal los in ein anderes Land und er wusste überhaupt nicht, was kommt. Die wussten, hey, das ist ein herrliches Land. Wir haben jetzt Ägypten verlassen und dort war immer alles grün und der Nil und die Schafe konnten dort weiden und dort ging es uns so gut. Und jetzt laufen wir hier seit Monaten und Jahren durch die Wüste. Wohin sollen wir denn kommen? Und jetzt kommt die Bestätigung, oh, dieses Land ist herrlich. Und Gott hat es uns schon gegeben. Sie waren die auserwählte Generation, die Verheißung, die Gott vor Jahrhunderten an die Erzväter gegeben hat, erlangen sollte. Ja, Vers 8, siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Gott hat seine Macht gezeigt, er hat seine Treue bewiesen und auf dieser Grundlage gebot er jetzt seinem Volk, seht zu, dass ihr da hineinkommt. Ich kann mich nicht um alles kümmern. So sagt das eben nicht, sondern Vers 29, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und er wird für euch kämpfen. Ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Nun, was auch immer der Herr uns an Aufgaben und Herausforderungen gibt, für uns gilt das Gleiche. Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen und zu gehorchen. Gott hat uns durch Christus gerettet aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Gericht über die Sünde. Und Gott verheißt uns jetzt das Himmelreich als Erbe, dieses himmlische Land. Die ewige herrliche Verbundenheit mit dem dreieinen Gott, die wir ja auch jetzt schon schmecken dürfen durch den Heiligen Geist. Und er verheißt uns auf den Weg dahin zu führen und er rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. Er gibt uns sein Wort. Er gibt uns die Möglichkeit des Gebets, dass wir zu ihm sprechen dürfen, ihn all unsere Not bringen dürfen. Er stellt uns nicht einfach alleine auf weite Flur, sondern er stellt uns in eine Gemeinschaft von Gläubigen, in sein Volk hinein, in eine Gemeinde. Und in diese Gemeinde gibt er auch Leiter und Führer und Hirten. Er rüstet uns mit seiner geistlichen Waffenrüstung aus. Und vieles, vieles mehr. Und dann gibt er uns natürlich auch Aufträge, Herausforderungen. Es ist nicht so, dass das christliche Leben einfach immer nur relaxen ist und wir gucken zu, wie Gott alles für uns fertig macht. Er gibt uns Aufträge und er gibt uns Herausforderungen und Probleme und Nöte. Und auch dafür sollen wir dankbar sein, denn durch sie dürfen wir im Glauben wachsen und ihm dienen und ihn verherrlichen. Also unsere Situation ist ganz gut mit der des Volkes Israel zu vergleichen. Wir haben die Befreiung, die Zurüstung und die Zusagen Gottes. Und nun ist der Gehorsam, der aktive Glaube gefragt, so wie beim Volk damals. Und wenn wir uns jetzt die Reaktion des Volkes im nächsten Punkt ansehen, dann wollen wir uns das vor Augen halten, was wir in der Lesung gehört haben. Uns ist das alles aufgeschrieben zur Warnung, dass wir es uns zu Herzen nehmen. Gott hat also das Volk aufgefordert, jetzt geht hinein und nehmt das Land ein. Das ist hier mehrfach. Seid, fürchtet euch nicht, seid nicht verzagt. Und wir wissen, was geschehen ist. Wir haben es jetzt nochmal gehört. Und das führt uns jetzt zum zweiten Punkt. Es erscheint uns klug, Gott nicht zu vertrauen. Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen, aber es erscheint uns klug, Gott nicht zu vertrauen. Als die Kundschafter zurückkehrten, bestätigten zunächst Gottes Wort. Ja, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber als sie dann von den befestigten Städten und von dem großen, starken Volk des Landes berichteten, verloren die Menschen ihren Mut und sie rebellierten offen gegen Gott. Ja, Vers 26 steht, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern ihr lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn eures Gottes. Ja, Auflehnung, Rebellion, purer Unglaube. Ja, eine pure Torheit, eine Dummheit. Gott angesichts der erlebten mächtigen Befreiung und seiner Verheißung und seiner Vorsorge nicht zu vertrauen, nicht gehorsam zu sein. Da sagt man sich doch, hey, das kann man doch nicht bringen, oder? Das konnten die doch echt nicht bringen, nach dem, was die erlebt haben. Aber lasst uns jetzt mal einige Facetten dieser Rebellion betrachten. Und ich glaube, dass wir dann schnell sehen können, wie doch dieser Befund auch vielleicht teilweise auf uns selbst zutreffen kann. Das Erste, was hier deutlich wird, ist das Murren. Ja, Vers 27. Sie murrten. Und Murren ist ein Ausdruck von Unzufriedenheit und Undankbarkeit. Oh Gott, ja, dieses Land scheint wirklich super zu sein. Vielen Dank auch dafür. Und auch deine Verheißungen klingen echt gut. Aber du hast uns nicht gesagt, dass das mit so viel Problem verbunden ist. Das wird doch nie was. Du treibst doch eigentlich nur unser Spiel mit uns, jetzt wo wir die ganze Wahrheit kennen über die Situation. Versteht ihr, Murren bedeutet nicht, dass man seine Ängste und Not Gott klagt, dass man vor ihm sein Herz ausschüttet. Murren bedeutet, dass man Gott nicht gehorsam sein will, weil man unzufrieden und undankbar ist. Gott, ich habe mir das einfach nicht so vorgestellt. Das ist mir zu schwer, das ist mir einfach zu unangenehm, das, was du hier von mir forderst. Das ist mir mit viel zu viel Aufwand verbunden. Und lieber Gott, bei all diesen Verheißungen, die du mir gegeben hast, warum muss ich dann noch solche Not erleiden? Mit dieser Aufgabe, die du mir gegeben hast. Oder weil du mir keine Aufgabe gegeben hast und mich hier auf Warteposition hältst. Und warum lässt du mich so sehr mit meinen Sünden kämpfen, obwohl du doch die Sünde und den Teufel am Kreuz besiegt hast? Ich bin sehr unzufrieden mit der Situation, in die du mich gestellt hast, Herr. Und beim Volk Israel sah das dann so aus, als ob es das ganze bisherige gnädige Handeln Gottes vergessen hat. Und darum sieht es nun alles in einem ganz anderen Licht. Und da kommen wir zur zweiten Facette ihrer Rebellion, es ist das Vergessen. Man könnte vielleicht auch sagen, das Verdrehen. Ja, Vers 27 lese ich nochmal. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Gott hasste das Volk und hat es darum aus Ägypten geführt? Moment mal, haben Sie die ganze Not vergessen, die Sklaverei, den tausendfachen Kindermord an den ihren Söhnen, die Unerbitterlichkeit des Pharaos? War alles vergessen? Und was noch viel schlimmer ist, haben Sie die Macht Gottes vergessen, die er so eindrücklich an der Weltmacht Ägypten durch die 10 Plagen bewiesen hat? Und am Ende hat Gott noch einen draufgesetzt und hat sie extra noch einen Umweg geführt, um dieses Meer zu zerteilen, um sie hindurchzuführen und diese Armee der Ägypter zu versenken. Merkt ihr diese total verdrehte Wahrnehmung? Sie bringen das als Argument gegen die Einnahme des Landes, was das größte Argument für die glorreiche Besitznahme war. Sie bringen das als Rechtfertigung für ihren Ungehorsam, was der größte Ansporn zum Gehorsam sein müsste. Stellt euch einfach mal vor, es ist vielleicht nicht so das absolut tiefgehendste Beispiel, aber stellt euch mal vor, ich würde mit meinen Söhnen eine Radtour machen von Tirol zur Nordsee. Und wir müssen natürlich zuerst über die Alpen, und das ist nun mal wirklich das höchste Gebirge hier in der Gegend, und ich schiebe und ziehe meine Kinder über alle Pässe hinüber, bis wir dann nach Deutschland reinkommen und dann durch die Lande fahren, an den Flusstälern entlang. Und dann irgendwann, sozusagen kurz vor der Nordsee, kommen wir an den Teutoburger Wald. Und dann ist dort der Dörrenter Berg. Und dann drehen sich meine Kinder um und sagen, das schaffen wir nie. Warum hast du uns hierher geführt? Um uns an den Dörrenter Klippen zerschellen zu lassen. Alles vergessen. Ja, hallo, die Dörrenter Klippen im Gegensatz zu den Alpen, was ist das? Und so sind wir. So geht es oft in unserem Leben, wenn wir vor einem neuen Problem stehen. Wir vergessen, dass Gott uns bis hierher gnädig geführt hat. Und wir verdrehen unsere Vergangenheit und alles wird auf einmal in ein dunkles Licht getaucht. Das wird dann so deutlich an Redewendungen wie, immer passiert mir das. Immer trifft es mich, schon wieder. Und wenn das weiter so geht, na dann gute Nacht und so weiter. Ja, wir verallgemeinern diese Situation, ausgehend von diesem Problem. Gott sagt uns immer wieder, schaut zurück auf meine bereits geschenkte Hilfe, auf den Segen, auf die Rettung. Und dann vertraut mir doch, dass ich auch weiterhin bei euch bin, dass ich es gut mit euch meine, dass ich euch bis zum Ziel bringen werde. Und dass ich der Herr jeder Situation bin. Gott sagt uns, schau in deinem Leben zurück. Gott sagt uns, schau aufs Kreuz zurück, wo ich meine Liebe bewiesen habe, wo ich den Sieg errungen habe. Und Gott sagt uns sogar, schaut ins Alte Testament zurück an die Verheißung. Und Gott sagt uns sogar, schaut bis vor der Erschaffung der Welt zurück. Denn da, schon vor der Erschaffung der Welt, habe ich beschlossen, euch zu retten. Mehr kann man nicht. Besser, sicherer geht's nicht. Aber die augenblickliche problematische Situation, in der wir gerade stehen, nimmt uns so sehr in Beschlag, dass wir sie als Schablone über unser ganzes Leben und sogar über Gott legen. Und ans Anfang zu sorgen und die Hoffnung verlieren und Angst bekommen. Genauso wie das Volk Israel. Und das war die dritte Facette ihrer Rebellion, die Angst. Ja, Vers 28, wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Dass wir das nicht missverstehen. Angst ist nicht grundsätzlich falsch oder schlecht. Angst ist oftmals eine ganz natürliche Reaktion auf Gefahren. Und sie bewirkt oder sie sollte bewirken, dass man die Gefahr erkennt und dass man sich dann dementsprechend verhält, dass man sich gut vorbereitet. Vor allem sollte sie bewirken, dass man erkennt, wie man Gottes Hilfe braucht. Aber Angst wird zur Sünde, wenn wir uns von ihr beherrschen lassen und wenn sie uns so vom Gehorsam gegenüber Gott abhält. Und darum muss unsere Antwort auf unsere Angst, besonders eben auf die Angst vor der Gefahr, dass wir scheitern könnten, das ist ja oftmals unsere Angst, oh, was ist, wenn ich hier scheitere, was ist, wenn ich hier versage, was ist, wenn ich hier zum Gespött werde, wenn ich erniedrigt werde? dann müssen wir als Antwort auf diese Angst unseren Blick auf Gottes Souveränität und seine Verheißung und seine Treue richten. Das ist die Antwort auf Angst. Nun, vor Veränderungen und Herausforderungen haben die meisten von uns Angst oder zumindest Respekt. Das ist eine neue Aufgabe, da ist ein Problem gekommen, da sind wir erstmal, wie wird das werden? Wir trauen uns vielleicht nicht so richtig, neue Wege zu gehen. Aber wisst ihr, auch das ist nicht das Problem, denn Gott fordert von dir nicht, dass du die neue Aufgabe, die neuen Schritte, die neue Herausforderungen sofort und perfekt und vollkommen erledigst. Nein, er möchte, dass du treu im Kleinen bist. Und er sagt, ich möchte gerade in deiner Schwachheit wirken. Deshalb vertraue mir und gehe jetzt diesen ersten kleinen Schritt. Aber das Volk Israel damals ließ sich durch nichts ermutigen. Ja, Vers 32, aber an dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht glauben. Der Grund ihres Murrens und ihrer Angst war, dass sie Gott nicht glauben und darum auch nicht gehorchen wollten. Es war nicht einfach so, dass sie ein bisschen ängstlich waren, dass sie sich nicht so trauten, nein, sie wollten nicht gehorchen. Und das benennt die Bibel dann mit Halsstarrigkeit oder mit dem unbeschnittenen Herz. Halsstarrigkeit. Und wir kennen das bei uns selbst vielleicht oder bei anderen. Da gibt es ein Problem bei jemand und dann sagst du, ja, pass auf, dann mach es doch so. Ja, aber dann habe ich ja dann das Problem. Ach so, ja, aber dann kannst du, das ist ja dann hier so gelöst. Aber dann habe ich ja dann das Problem. Ja, aber das kannst du dann so machen. Ja, dann habe ich ja aber und so weiter und so weiter. Wohin sollen wir ziehen? Na, in das verheißene Land. Es gehört euch. Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Gott will euer Herz stärken. Hört doch nochmal auf sein Wort. Das Volk ist aber größer und höher gewachsen als wir. Hallo, der Herr hat euch zahlreicher gemacht als die Sterne am Himmel. Ja, aber die Städte, die sind groß und die sind bis zum Himmel befestigt. Gott hat sich euch vom Himmel her in Feuer und Donner offenbart. Ja, Moment mal, aber wir haben dort die Söhne Enaks, diese Riesen gesehen. Gott hat die beste Armee der Welt in einem von ihm vorher geteilten Meer ersäuft. Versteht ihr, so geht das weiter und weiter, sodass sie für jede Situation eine Rechtfertigung haben, warum sie nicht gehorsam sein können, warum sie nicht vorwärts gehen können. Ähnlich ist es, wenn man anfängt, Bedingungen zu stellen. Ich würde ja gerne gehorsam sein. Ich würde mich gerne der Herausforderung stellen, wenn diese oder jene Voraussetzungen erfüllt sind, bei mir persönlich vielleicht oder um mich herum. Oder man rechtfertigt sein Ungehorsam, seine Untätigkeit damit, dass man ja nicht weiß, welcher Weg, welche Entscheidung jetzt die richtige ist, um dieses herrliche Ziel zu erreichen. Ja, oh Herr, ich möchte gerne an dieses Ziel kommen und ich glaube, dass du es mir gegeben hast und dass du gut bist, aber leider weiß ich jetzt nicht, was ich dafür tun soll. Und es könnte sein, dass ich einen falschen Schritt gehe und dann am Ende ganz woanders lande. Man fordert von Gott mehr Sicherheiten. Man will Gottes detaillierten Plan und Willen für sein persönliches Leben kennen. Jedenfalls so ein Stück weit im Voraus. Oder wenn das schon nicht geht, dann Gott, mach mir doch mit diesen leuchtenden Pfeilen im Himmel klar, was ich jetzt genau tun soll. Ich brauche mehr Sicherheit. Gott sagt, geh los. Ich bin bei dir. Aber das reicht nicht. Wir wollen nicht glauben, wir wollen schauen. Und noch eine beliebte Möglichkeit ist die, dass man alle Aufgaben und Herausforderungen zu einem Riesenproblem zusammenwirft. Ja, wenn ich nur dieses eine Problem hätte, oder diesen einen schwierigen Termin, oder diese eine schwierige Beziehung, okay, aber ist ja noch das und dann noch das und am Ende ist noch das und was in diesem Jahr alles noch und überhaupt die Kinder und die Arbeit und die und es wird alles zu einem riesigen, gigantischen Problem. Immer zusammengeworfen. Man will den einen nächsten nötigen Schritt zum Erklimmen des Berges nicht gehen, weil man vor den 1000 Schritten, die dann noch gegangen werden müssen, einfach schon total geplättet ist. Und manchmal steigert man sich so sehr in diese Problemvervielfältigung, oder wir können vielleicht sogar besser sagen, in diese Problemverherrlichung, dass man alles für sinnlos erachtet. Man ist völlig ohne Hoffnung. Und wenn wir so einen Menschen treffen, dann tendieren wir dazu, diesen Menschen zu bemitleiden. Mein, du hast es wirklich schwer getroffen. Oder wenn wir selber in der Lage sind, dann bemitleiden wir uns natürlich selbst. Ich habe es ganz schön hart getroffen. Wisst ihr, was Gott dazu sagt? Rebellion. Das ist Auflehnung gegen Gott. Und darum lautet auch Gottes Gerichtsurteil so hart. Es ist so schwer gewesen. Keiner dieser damaligen Generation Erwachsener durfte in das Land, außer zwei Männern, die ihm, wie es über Kaleb im Vers 36 heißt, völlig nachgefolgt sind. Nun, wir können jetzt fragen, hat dieses harte Gericht dann letztendlich das Volk zur Besinnung geführt, dass sie endlich auf Gott vertrauten? Von Vers 41 ausgehend könnte man das fast denken. Denn sie sagen ja, oh, wir haben gesündigt, das war jetzt nicht so ganz in Ordnung. Doch leider war das Gegenteil der Fall. Ja, kaum hatte der Herr es ihnen verboten, ins Land zu marschieren, griffen sie zu den Waffen und gingen los, um jämmerlich zu scheitern. Es war eine scheinfromme Trotzreaktion, weil sie auch mit Gottes Urteil, mit seinen Erziehungswegen nicht einverstanden waren. Das Murren ging einfach weiter. Aber der Herr sprach zu mir, Vers 42, sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in ihrer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. Das sagte ich euch, aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn und wart vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Aber dann lesen wir Vers 39. Ihre Kinder, die nachfolgende Generation plus Kaleb und Josua, sollte das Erbe erhalten. Auch wenn der Herr sein Volk Umwege gehen lässt, wir lesen es im letzten Vers 46, sie mussten eine lange Zeit in der Wüste bleiben. Gott hält an seiner Verheißung fest und erfüllt sie, auch wenn die Menschen ihm nur Probleme machen. Wir haben das im letzten Gottesdienst in der Predigt von Daniel Knoll gehört. Gott gebraucht sogar unsere Sünde, um seine Verheißungen zu erfüllen. Wisst ihr, das ist noch ein Grund, Gott zu vertrauen. Auch wenn ich schwach und sündig bin. Ich kann auch nicht sagen, oh Gott, ja, du bist so gut und du meinst alles gut, aber ich bin einfach nicht würdig genug. Das klappt mit mir leider nicht. Ich bin zu schlecht. Auch das kann ich nicht bringen. Auch das ist letztlich ein Grund dafür, Gott zu vertrauen. Denn Gott kommt immer ans Ziel. Und damit kommen wir zum dritten Grund. Was können wir denn jetzt tun im Angesicht großer Probleme? Was können wir tun dafür, dass wir im Angesicht großer Probleme auf Gott vertrauen? Ja, wie ist Vertrauen angesichts großer Probleme möglich? Unser eigentliches Problem sind nicht unsere Probleme, sondern dass wir unsere Probleme größer als Gott machen. Wir stellen sie über Gott. Wir fürchten sie mehr, als wir Gott vertrauen. Und das ist so, weil wir eine falsche Sichtweise haben. Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir die richtige Sichtweise? Wie erkennen wir die wahren Größenverhältnisse zwischen unseren Problemen und Herausforderungen und Aufgaben und unserem Gott? Als damals Elisa mit seinem Diener vor dem feindlichen Heer stand, dann hat er Gott gebeten, oh, öffne ihm doch die Augen. Und was hat er dann gesehen? Die feurigen Rosse und Streitwagen Gottes. Und Elisa sagte, ja, die, die mit uns sind, sind viel zahlreicher als die, die mit denen dort sind. Aber Gott öffnet uns nicht auf diese Art und Weise die Augen, jedenfalls nicht immer. Wie öffnet uns Gott die Augen? Durch sein Wort. Erinnert euch an die erste Predigt zum 5. Buch Mose. Wie ging es los? Was sind die ersten Worte? Dies sind die Worte. Und Gott gibt uns diese Worte, um uns Erkenntnis über sich zu schenken. Dies sind die Worte. Und diese Worte weisen uns auf wunderbare Art und Weise auf das Zentrum der Worte hin, nämlich auf das Evangelium, auf die Gnadenbotschaft vom Sieg über unser rebellisches, unbeschnittenes Herz durch Gottes Eingreifen. Und auch im heutigen Predigttext ist diese Vorschattung, diese Hinweis aufs Evangelium schon enthalten, auch wenn es nur verborgen ist. Lest nochmal Vers 29 und 30. Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Wenn wir das zusammenfassen, diese Zusagen, dann sagt Gott, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Und in Christus ist Gott bei uns. Christus ist der Immanuel, Gott mit uns. In Christus hat sich Gott mit dem Menschen verbunden und hat den schwersten Kampf gekämpft und gesiegt. Er hat die Strafe für unsere Rebellion getragen und unsere Sünden vergeben. Und auch wenn Christus jetzt nicht mehr leiblich unter uns weilt, so ist er durch seinen Geist bei uns und spricht zu uns: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ich weiß. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist das Evangelium und wir glauben das Evangelium. Und doch handeln wir oft wie Ungläubige. Darum habe ich drüber geschrieben, gläubig und doch ungläubig. Wenn wir unsere Probleme größer als unseren Gott machen. Dann sagt man so schön, ja, dann schau doch nicht auf deine Probleme, sondern schau auf Gott. Ist das die Lösung? Ich denke, nein, jedenfalls nicht ganz. Bitte verschließt nicht eure Augen vor euren Problemen. Es ist wichtig, dass wir unsere Probleme erkennen und uns auch auf sie konzentrieren. Aber wie können wir das machen, ohne von ihnen überwältigt zu werden? Wir kennen das doch, ne? Ich habe die und die und die Aufgaben heute zu tun und morgen noch das und das und das. Und wenn ich dann erstmal anfange, mich darauf zu konzentrieren und zu überlegen, wie mache ich das, wird es in meinem Gedanken, ich habe noch gar nichts getan, immer mehr und immer schlimmer und irgendwann stehe ich da und sie überwältigen mich. Wie kann ich die Probleme anpacken, ohne dass sie mich überwältigen? Wie können wir die Probleme im rechten Verhältnis zu Gott sehen? Wie komme ich durch die Tage, in denen ich mich alles runterzieht, in denen ich müde und kraftlos bin und hoffnungslos? Ja? Wie macht das die Mutter, die von ihren Kindern und der ganzen Arbeit zu Hause einfach darunter fast zusammenbricht? Wie macht das der Mann, der diese ganze Verantwortung, die er tragen muss, nicht mehr tragen kann? Wie macht das der Schüler oder Student, der überfordert ist von diesem riesigen Berg Lernstoff, den er noch bewältigen muss, um dann durch diese Prüfung zu kommen? Wie macht das der Arbeiter, der diese Routine, diese alltägliche Routine auf seiner Arbeit einfach nicht mehr aushält? Oder das schlechte Arbeitsklima oder was auch immer. Wie macht das der Christ, der immer wieder mit dieser einen Sünde zu kämpfen hat? Wenn du merkst, dass Unzufriedenheit und Undankbarkeit in dir hochkommen, ich spreche hier von Murren, wenn du das in dir merkst, dann tappe nicht in die Falle, dich von deinen Problemen vollends beherrschen zu lassen, sondern halte dir in diesen Momenten Gottes Heilshandeln und seine Verheißungen vor Augen. Wir müssen dieser Angst und diesem Problem Gottes Heilshandeln und Gottes Zusagen entgegenhalten. So wie Mose das seinem Volk immer und immer wieder, Gott seinem Volk immer und wieder durch Mose gebietet, zum Beispiel dann in Kapitel 4, Vers 5, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so bewahrt sie nun und tut sie, und dann Vers 9, nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens. Wisst ihr, darum sollen wir regelmäßig, möglichst täglich, das Wort Gottes lesen. Aber darum sollen wir auch diese persönlichen Erfahrungen und Gebetserhörungen in unserem Herzen festhalten, uns daran erinnern. Aber ihr kennt das, oftmals ist es dann in der Situation, wo wir das Problem haben, so, dass wir nicht den Blick dafür haben. Ich habe heute früh noch meine Bibel gelesen, aber heute Nachmittag habe ich das schon wieder vergessen. Und darum brauchen wir geistliche und regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen, mit denen wir geistliche Freundschaften aufbauen und vertiefen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was uns hilft, uns Gottes Zusagen vor Augen zu halten. Wir brauchen Freundschaften, mit denen wir offen über geistliche Nöte sprechen und Freunde, von denen wir dann ermahnt und erinnert und getröstet und im Gebet getragen werden. Wir hatten das in der letzten Bibelstunde, das Thema aus Thessalonicher 2 und 3, dass wir in unsere Beziehungen investieren sollen, dass es darum geht, geistliche Freundschaften zu bilden. Dass wir wirklich über unsere geistlichen Nöte sprechen miteinander. In dem Neuen Testament gibt es ungefähr 60 Einandergebote. An vielen dieser Stellen geht es darum, dass wir uns einander ermahnen, belehren und ermuntern sollen. Und das wird uns helfen, dass wir das, was wir über Gottes Souveränität und seine Treue und Liebe erkannt und geglaubt haben, dann in der Situation anzuwenden. Letztendlich, dass wir das Evangelium auf die Situation anwenden, in der wir uns befinden. So wie es die Gemeinde damals unter der Verfolgung von König Herodes in Apostelgeschichte 4 gemacht hat. Sie haben Psalm 2 dort angewendet und Gott im Gebet vorgehalten und sich und haben Mut gefasst. Wir haben das letzten Sonntag erst gehört, deshalb lese ich es jetzt nicht. Nun, ich komme jetzt zum Schluss, aber ich möchte jetzt euch noch eine, habe noch eine Bitte an euch. Überlegt mal, was ist momentan deine größte Herausforderung? Worum machst du dir gerade am meisten Sorgen? Was geht dir so richtig an die Nieren? Überlegt es euch mal und habt es, versucht es euch mal vor Augen zu stellen. Was ist das? Und jetzt hört auf Jesu Worte und stelle sie diesem Problem, was du jetzt hast, gegenüber. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und dann kannst du beten und sagen, lieber Vater im Himmel, ich bekenne dir, wie oft ich über deine Führung murre. Wie oft ich dein gnädiges Handeln in meinem Leben vergessen habe. Und wie oft ich die Probleme größer mache als dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Und erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz. Und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Christus will dich füllen mit seinem Wort und mit seinem Geist. Aber wenn du Christus nachfolgst, heißt das nicht, dass du nicht gefordert wirst, manchmal bis aufs Äußerste. Doch das darfst du eben nicht aus den Augen verlieren. Wenn du Christus nachfolgst, dann geht er vor dir her. Und dann wird er dir den Weg bereiten und dann wird er für dich kämpfen. Amen.